Wir sind am Ende des Johannesevangeliums angelangt. Vielen Dank, Jakob und Wolfgang. Wir sind am Ende des Johannesevangeliums angelangt. Der Herr Jesus hat sein Leben bereits am Kreuz von Golgatha gegeben, ist gestorben, ist begraben worden, ist aber auch auferstanden. Und jetzt befinden wir uns in dieser Zwischenzeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn Jesus. Die Jünger sind ihm schon zweimal begegnet, dem Auferstandenen. Und hier in Johannes 21 lesen wir jetzt von der dritten Begegnung zwischen dem Herrn Jesus und den Jüngern. Das Kapitel 21 ist wie ein Epilog. Ja, es gibt Prologe, es gibt Vorworte und es gibt auch Epiloge, es gibt Nachworte oder Anhänge. Und eigentlich ist mit dem Kapitel 20 gerade am Ende schon alles gesagt, was Johannes eigentlich sagen wollte. Viele andere Zeichen hat Herr Jesus vor den Jüngern getan. Vers 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch ihn, durch den Glauben, Leben habt in seinem Namen. Und trotzdem fügt Johannes jetzt noch wie einen Nachsatz an. Den Hauptteil hat er gebracht, gerade mit den letzten Versen im Kapitel 20. Und dieses Kapitel 21 bringt jetzt noch die losen Enden zusammen. Was passiert eigentlich mit Petrus, der ihn so bitter verleugnet hat? Was passiert eigentlich mit dem Autor des Johannesevangeliums, mit Johannes? Oder warum sind die vielen anderen Wunder, die der Herr Jesus getan hat, nie aufgeschrieben worden? Der Heilige Geist benutzt dieses letzte Kapitel, um noch diese letzten Fragen im Johannesevangelium zu beantworten. Aber ich bitte euch auch, versetzt euch mal jetzt in die Lage von diesen 12 oder jetzt noch 11 Jüngern. 3 Jahre lang haben sie Tag und Nacht mit dem Herrn Jesus verbracht. 3 Jahre lang haben sie buchstäblich an seinen Lippen geklebt. 3 Jahre lang war er sogar ihr Versorger. Ja, du machst dir manchmal Gedanken vielleicht, von was du morgen leben sollst, vielleicht auch nicht. Aber für sie war der Herr Jesus nicht nur Lehrer und Meister, er war sogar derjenige, der ihnen in den 3 Jahren Versorgung hat zukommen lassen. Und auf einmal alles aus. So 3 intensive Jahre enden so abrupt mit der Kreuzigung und mit dem Tod ihres Meisters. Versetzt euch in die Lage von den Jüngern, das war schwierig. Ja, das war wirklich schwierig. Sie waren wie in einem Art Schwebezustand und wussten nicht so recht, wo ihnen der Kopf steht. Und mit den Gedanken bitte lest das letzte Kapitel auch hier in Johannes 21. Lass uns diese 14 Verse lesen und ich muss irgendwie dieses Meisterstück hinkriegen, das in der Kürze der Zeit noch abzudecken. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl was zu essen? Sie antworten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit von dem Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen, und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Vers 14, das ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Die Begebenheit spielt hier am See Tiberias. Das ist der gleiche See wie der See Genezareth. Tiberias ist einfach der römische Ausdruck. Genezareth ist der jüdische oder hebräische Ausdruck. Also sie befinden sich im Norden des Landes in Galiläa. Sie befinden sich tatsächlich dort ungefähr, wo sie hingehen sollten. Denn in Matthäus 28, Vers 16 sagt der Jesus: Geht hin, hoch nach Galiläa auf den Berg. Das war ihr Auftrag. Und sie befanden sich dort oben in dem Land, aber offensichtlich befanden sie sich nicht oben auf dem Berg, sondern sie befinden sich am See. Das ist Spekulation, ja, jetzt zu sagen, was hat sich da genau abgespielt? Vielleicht waren sie tatsächlich auf dem Berg. Und ja, das ist jetzt wirklich nur eine Überlegung. Und es könnte sein, dass sie dann gesagt haben: Und er kommt nicht, und er kommt nicht, und er kommt nicht. Ja, und Petrus ist ja immer der, der die Initiative ergreift. Und dann sagt er: Kommt, ich gehe, oder er sagt: Ich gehe fischen. Und die anderen sagen dann: Na gut, dann gehen wir mit. Es waren nicht alle 11 Jünger, es waren nur 7, die hier genannt werden. Also es sind schon gewisse Auflösungserscheinungen zu sehen. Vorher waren die 11 immer zusammen. Jetzt sind es nur noch 7. Und das sind interessanterweise die 7, die sich vorher schon als Clique gut kannten. Denn das waren alles Fischer. Und dann ist es verständlich, warum die 7 zusammengehalten haben. Petrus ist der Initiierende und er sagt: Ich gehe fischen. Die Frage, die sich an der Stelle stellt, ist: Hat Petrus jetzt einfach Hunger und geht runter an den See und will sich was zu essen holen? Oder ist das eine Grundsatzentscheidung? Ist das ein Paradigmenwechsel? Jetzt geht's wieder ins alte Leben. Jetzt übe ich wieder den Beruf aus, den ich schon immer ausgeübt habe. Viele haben sich da den Kopf drüber zerbrochen. Ich habe mich entschieden. Ich glaube, Petrus hat wirklich ein Stück resigniert. Und es gibt Indizien dafür und es gibt auch einen klaren Hinweis dafür in dem Wort. Er sagt: Ich gehe fischen. Ja, dieser Ausdruck von dem Hintergrund her zeigt schon, das kann eine dauerhafte Handlung werden. Ja, ist noch nicht fest, ja, das ist nicht grammatikalisch hundertprozentig, aber es lässt die Aussage zu, dass er das dauerhaft machen will. Besonders ist aber, im Griechischen unterscheidet man zwischen wie bei uns im Deutschen, zwischen einem unbestimmten oder einem bestimmten Artikel. Und hier heißt es: Sie gingen nicht in irgendein Boot. Sie gingen in das Boot. Und wenn Johannes schreibt, in das Boot, meint er ein ganz besonderes Boot. Petrus ging in das Boot. Petrus ging wieder in sein Boot. Und wen das nicht überzeugt, den überzeugt dann hoffentlich eine Voraussage, die der Herr Jesus selbst in Johannes 16 gemacht hat. Lasst uns Johannes 16, Vers 32 dazu lesen. Da bekennen sie ihren Glauben an den Herrn Jesus. Und Vers 31 fragt der Herr Jesus seine Jünger: Glaubt ihr jetzt? Also mit anderen Worten, glaubt ihr jetzt wirklich? Vers 32, siehe, der Herr Jesus spricht hier zu seinen Jüngern: Es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat, und mich allein lassen werdet, doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Hier steht, dass jeder von euch in die Heimat gehen würde. Das Griechische könnt ihr aber auch übersetzen mit, und manche Bibeln machen das richtig: Ihr geht in das Seine. Jeder geht in das Seine. Also das kann die Heimat sein, das kann die Familie sein, das kann das Haus sein, das können auch die alten Freunde und der alte Beruf sein. Der Herr Jesus hat ihnen das selbst vorausgesagt. Ihr werdet zweifeln, ihr werdet schwer haben, und jeder von euch, ihr sagt, ihr glaubt jetzt, jeder von euch wird wieder in das Seine gehen. Im Grunde genommen wäre das auch nicht weiter dramatisch. Fischer zu sein war damals so ein ehrbarer Beruf wie Architekt, Maurer oder Chirurg. Da war überhaupt nichts Böses dran. Ja, sie haben einen ordentlichen Beruf wieder ausgeübt. Aber ihr Lieben, war das ihr Auftrag? Sollten sie das tun? Natürlich nicht. Der Herr Jesus hat ihnen deutlich gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Der Herr Jesus hat einen anderen Auftrag für sie. Und das ist ein wichtiger Zusammenhang. Schaut, in ihrem Eigenwillen oder mindestens in ihrem Zweifel taten die Jünger etwas, was in sich völlig in Ordnung ist. Fischen gehen ist nichts Böses. Ja, einem ordentlichen Beruf nachgehen. Im Gegenteil, Paulus ermahnt uns sogar, jeder von uns soll seiner Arbeit nachgehen. Ja, die Bibel ist so deutlich und sagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Also im Beruf nachgehen war kein Problem. Das Problem war aber, dass wenn du etwas gegen deinen Auftrag tust, wenn du etwas tust entgegen dem, was du eigentlich tun solltest, da kann sogar das Gute, was du tust, zum Schlechten werden. Ja. Ein einfaches Beispiel. Jeder von uns ist auch heute berufen, einem Auftrag, einem Beruf nachzugehen. Wenn ihr Familie habt, dann ist es recht und billig, dass du deine Familie versorgst. Das ist in Ordnung. Aber ihr Lieben, die Familie zu versorgen, ist nicht das Einzige, was der Herr von uns erwartet. Wenn du dein ganzes Leben nur darauf ausrichtest, ich will genug Geld verdienen, ich will ein schönes Leben leben, ja, es ist nichts dagegen zu sagen, Geld zu verdienen, es ist nichts dagegen zu sagen, einem Beruf nachzugehen, du sollst das tun. Aber wo sind deine Prioritäten? Versteht ihr? Und so kann sogar das Gute, was ich tue, zum Bösen werden, wenn ich anderes dabei vernachlässige. Was hilft es, wenn ich 12 Stunden, ja, bei Siemens, ist hoffentlich keiner von euch bei Siemens, im Büro sitze? Ja, ich denke das manchmal, wenn ich im Zug unterwegs bin und schaue dann die größeren Gebäude in Frankfurt oder in Berlin an und dann ist da abends um 7:30 ist noch Licht. Und ich kenne das. Ich habe das auch gemacht. Ja, der Pförtner hat mich schon mal rausgeworfen, weil ich ich kenne das Arbeitsgesetz nicht, 10 oder 12 Stunden überschritten hatte. Ja, weiter darfst du dann eigentlich gar nicht mehr. Dann kann das Gute, was du tust, zum Bösen werden. Du hast eine Frau, die sollst du umsorgen, die sollst du lieben wie dein eigenes Fleisch. Vielleicht hat Gott dir Kinder geschenkt. Was gibt es Höheres als sich selbst mit dem, was Gott dir anvertraut hat, mit dem, was du gelernt hast von dieser Welt und vor allem von deinem Herrn? Was gibt es Höheres, als sich in deine Kinder zu investieren? Ja, das ist überhaupt nicht mein Thema heute und wir haben gar keine Zeit dafür. Aber seht ihr, wie verrückt die Entwicklung heute ist? Wir gehen den Weg, was der Osten gerade erst vor gut 20 Jahren hinter sich gelassen hat, die Kinder so weit wie möglich von uns schieben. Ja, am besten soll die Kita noch abends um 10 offen sein. Ja, warum denn die Kinder eigentlich nach der Geburt? Das steht gar nicht hier drin. Gleich abgeben, ja, dann wären wir doch das Problem los. Dann können wir froh und frei unserer Berufstätigkeit nachgehen. Ja, ich würde eher sagen, bezahlt die Männer ordentlich. Das soll nicht altes Klischee-Denken sein, sondern es soll einfach helfen, wie Familien wirklich gut funktionieren können, ohne dass unnötiger Stress entsteht. Also, wir können das Richtige tun und obwohl wir das Richtige tun, tun wir das Falsche, weil wir die Prioritäten nicht richtig setzen. Der Herr hat uns geboten, arbeiten zu gehen. Ja, und natürlich für ein schönes Haus zu sorgen. Aber wenn du vor 7 Jahren gebaut hast und mittlerweile 2-mal dein Wohnzimmer renoviert hast, samt neuer Tapete und neuer Möbel, dann musst du dich fragen, was sind deine Prioritäten? Du musst dich das fragen. Der Herr hat dir gesagt, natürlich, du sollst Geld verdienen, aber für was gibst du dein Geld nachher aus? Geld ist nichts Böses. Die Liebe zum Geld kann böse sein. Wir sollen dienen, wir sollen unsere Kinder unterweisen, wir sollen Zeit haben für andere Menschen, sollen sie umsorgen, sollen sie rauslieben, sollen ihnen zeigen, dass Jesus sie liebt. Wie sollen sie es anders begreifen, wenn keine Füße da sind, die zu ihnen hingehen? Wir sollen Gemeinschaft haben mit anderen, wir sollen mit unseren Gaben dienen, auch in der Gemeinde. Ja, das kann Diebstahl sein, wenn du mit den Gaben, die Gott dir gegeben hast, nur dir selbst dienst. Sollte sich jemand angesprochen fühlen, tu Buße. Buße ist nicht büßen. Büßen im Sinne von, oh, jetzt tut es mir furchtbar leid und ich bin mal eine Zeit lang traurig und dann mache ich so weiter wie bisher. Buße tun heißt Metanoia, nachdenken. Denk drüber nach. Denke neu darüber nach. Sieh das in einem neuen Licht und setz die Priorität mit Gottes Hilfe in deinem Leben richtig. Es hat noch niemand auf seinem Sterbebett gesagt, ach, hätte ich doch mehr Zeit bei Siemens verbracht. Ja, sie haben dadurch auch, das sehen wir dann im Folgenden, die Gemeinschaft mit ihrem Herrn verlassen. Aber schauen wir uns an, was passiert. Also sie fingen gar nichts. Und im Vers 4, als es aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer und die Jünger wussten nicht, dass es der Herr Jesus war. Wisst ihr, es war jetzt ein bisschen hart vielleicht und ein bisschen ermahnend, aber wir wollen nicht nur uns den Spiegel vorhalten, wie wir sind. Wir wollen in dem Spiegel auch sehen, wie der Herr wirklich ist. Was haben die Jünger gemacht? Die Jünger haben einmal mehr daneben gehauen. Die hatten einen klaren Auftrag. Ja, und den haben sie mehrfach versäumt. Damals hat er ihnen auch einen Auftrag gegeben, wo sie auf ihn warten sollten. Ja, eingeschlossen haben sie sich im Obergemach, weil sie Angst hatten. Und auch hier haben sie wieder versagt. Und was macht der Herr Jesus? Der dreht sich rum und geht weg. Nein, das macht er nicht. War das Zufall, dass der Jesus unten am See ist? Das war kein Zufall. Der Herr Jesus geht dir nach. Und er will auch dir nachgehen. Es gibt nie ein zu spät in Jesu Ökonomie. Es gibt nie ein, und jetzt habe ich genug von dir. Du hast mich so oft enttäuscht, ich habe keine Lust mehr, mich mit dir abzugeben. Das gibt es nicht. Der Herr Jesus geht ihnen nach. Und er steht dort an dem Ufer und wartet auf sie. Und nicht nur wartet auf sie, sondern ganz fürsorglich oder seelsorgerlich erteilte ihnen liebevoll eine Lektion. Und deswegen wollen wir ausgewogen sein, keiner von uns, keiner ist so gehorsam, wie wir eigentlich sein sollten. Keiner von uns setzt alle Prioritäten in seinem Leben wirklich richtig. Keiner von uns lebt in der Treue, in der wir eigentlich als Antwort auf Jesu stellvertretendes Sterben leben müssten. Wisst ihr, wenn mir jemand eine große Schuld erlässt, die ich bei ihm hatte, ja, 10.000 Euro, ich glaube schon, das würde mein Verhältnis zu ihm beeinflussen und ich wäre ihm hoffentlich lange Zeit sehr, sehr dankbar dafür. Aber wisst ihr eigentlich, mit welchem Dank wir unser Leben, nicht aus Druck, nicht um uns noch etwas zu verdienen, der Herr Jesus ist allein ans Kreuz gegangen, aber wisst ihr, wie viel Treue und wie viel Dank unser Leben eigentlich zeigen müsste, weil er nicht 10.000 Euro, sondern sein eigenes Leben für meine Schuld, für unsere Schuld gegeben hat. Und natürlich ist keiner von uns so treu, wie wir das eigentlich sein sollten. Und deswegen bitte, schaut in eurer Schwachheit oder in eurem Eigenwillen, den es immer wieder gibt, auch auf den Herrn. Wenn er untreu ist, sagt Paulus diesem Timotheus, der am Straucheln war, der aufgeben wollte, selbst wenn wir untreu sind, was ist der Herr Jesus? Er ist treu. Warum? Weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist sein Wesen. Er muss so sein. Er muss treu sein, weil er seinem Wort treu ist. Vielleicht hast du dir mal die Frage gestellt, wie hättest du reagiert, wenn du dich so, ich möchte einfach, dass du dich in die Lage von Herrn Jesus versetzt, stell dir vor, du hättest für einen Menschen so viel gegeben, dein Äußerstes gegeben, alles gegeben. Und dann passiert sowas. So viel Zweifel, so viel Unglauben. Und Petrus sagt dann noch allen voran, ich gehe wieder, beinahe gesagt zum Roten Kreuz, nein, ich gehe wieder fischen. Ja, ich gehe wieder in meinen alten Beruf und tu so, als wäre nie was gewesen. Bekehrung war ein schönes Erlebnis, war toll, ja, hat man für eine Zeit eine Hochzeit gehabt, aber jetzt möchte ich wieder das alte Leben leben. Der Herr Jesus ist treu. Er hält daran fest, er hält an dir fest, auch wenn du nicht festhältst. Und das siehst du in diesem Ausdruck, wie spricht der Herr Jesus sie an? Ihr Deppen oder ihr Lausbuben oder ihr Untreuen. Wie spricht er sie an? Kinder. Kinder. Hat sich nichts geändert. Sind nach wie vor seine Kinder. Ja, ich kann meinem Vater so viel Schlimmes antun, wie ich will. Ich werde nie aufhören, Sohn, ich werde nie aufhören, Kind zu sein. Der Herr Jesus war nicht enttäuscht. Verstehst du das? Nein, du glaubst es oft nicht, gerade wenn du dich so in deiner Schuld suhlst. Der Herr Jesus ist nicht, also suhlen ist ein Begriff der Jäger und betrifft eigentlich nur Wildschweine und anderes große Getier. Wir glauben das nicht. Aber es ist so, der Herr Jesus ist nie enttäuscht von deinem Versagen. Und weil er nie enttäuscht, warum ist er nie enttäuscht? Weil er allwissend ist. Kapitel 16 haben wir gelesen, jeder von euch, ihr werdet euch zerstreuen und jeder von euch wird in das Seine gehen. Der war nicht enttäuscht. Warum war er nicht enttäuscht? Weil er nicht überrascht war, weil er alles wusste. Ja, Enttäuschung ist eigentlich was Gutes. Bist du vorher getäuscht und jetzt bist du enttäuscht. Aber das kennt der Herr Jesus gar nicht. Der ist nie enttäuscht, weil er sich nie täuscht. Er kennt dein Herz, er weiß, wie viel Selbstsucht in mir, in jedem von uns steckt. Und gerade deswegen ist er alleine nach Golgatha gegangen. Er hat ja diese Abkehr von ihm selbst vorausgesagt. Und dann fragt er sie, Kinder, habt ihr etwas zu essen? Jetzt frage ich euch, hat auf Neudeutsch der Herr Jesus einen Senior Moment gehabt? Vielleicht ist es noch nicht richtig Neudeutsch. Also hat er ein bisschen was vergessen hier? Hat er was übersehen? War er neugierig? War das der Grund seiner Frage? Habt ihr etwas zu essen? Niemals. Ja. Der Herr Jesus, würde ich sogar sagen, hat es geführt, dass noch nicht einmal ein Wurm sich in dem Netz verfängt. Ja, die hatten gar nichts gefangen. Und trotzdem fragt er sie, habt ihr etwas gefangen? Das ist Seelsorge, ihr Lieben. Seelsorge ist nicht, allen die Antwort zu geben. Seelsorge ist, jemandem zu helfen, selbst die Antwort zu finden. Adam, wo bist du? Das ist die erste Anrede Gottes an den Menschen, der sich von ihm abgewendet hat. Der Mensch war für ihn gemacht. Dein Lebenssinn ist, mit Gott, für Gott zu leben, ihn in der Schöpfung, ihn in der Wissenschaft zu erkennen und sich an ihm zu freuen. Das ist dein Lebenssinn. Und Gott fragt Adam, wo bist du? Du bist für mich gemacht. Und was machst du? Du versteckst dich vor mir. Du läufst vor mir weg. Du hast jetzt Angst vor mir. Habt ihr Fische gefangen? Habt ihr es richtig gemacht? Ist das der richtige Weg, den du einschlägst? Setzt du die Prioritäten richtig? Fragt der Herr Jesus hier liebevoll seine Kinder. Warum hat Petrus in der Nacht und die anderen nichts gefangen? Ich denke ganz klar, dass Gott es so geführt hat, ja, dass er ihnen zeigen wollte, hey, ihr seid auf dem falschen Dampfer, ihr geht den falschen Weg. Das ist keine Rache gewesen oder keine Absicht gewesen, sondern das ist das Hirtenherz, dass er ihnen zeigt, hey, wenn du in der Stärke Gottes leben willst, musst du erstmal deine eigene Schwachheit anerkennen. Ja, so wie wir mit dem Herrn angefangen haben zu laufen, so sollen wir auch dauerhaft mit ihm laufen. Wir haben, wenn ihr den Herrn Jesus angenommen habt, irgendwann mal einen Offenbarungseid geleistet und haben gesagt, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts, ich brauche dich. Und so wie du angefangen hast, mit ihm zu laufen, so sollst du dauerhaft mit ihm laufen und nicht jetzt auf einmal denken, du hast es. Er gibt ihnen dann einen Auftrag und ich möchte noch zwei kleine Punkte behandeln in der letzten Zeit. Er gibt ihnen den Auftrag und er sagt ihnen, Kinder, werft das Netz morgens, nachdem die beste Fischfangzeit vorbei war und nachdem sich die ganze Nacht gemüht hatten, Kinder, werft nochmal das Netz zur Rechten aus. Und was passiert? Sie machen das und sie haben den Fischfang, wie sie ihn vielleicht erst einmal vorher in ihrem Leben erlebt haben. Denn die Geschichte wiederholt sich. Die hatten das schon mal mit ihrem Herrn erlebt. Da hatten sie auch nichts gefangen. Und da sagt der Herr Jesus, komm, jetzt einmal zur rechten Seite. Ja, und das Netz war übervoll. Und hier wieder genauso diese Erinnerung. Sie tun das, sie sind gehorsam und das führt zum Erfolg. Und das ist ein wichtiges Prinzip, ihr Lieben, in der Nachfolge. Was denkst du, was Nachfolge erfolgreich macht? Wenn du viele Menschen auf den Herrn Jesus angesprochen hast, wenn du viele Menschen vielleicht bekehrt hast, ja, ist Unsinn. Denkst du, Erfolg in der Nachfolge ist es, wenn du eine große Gemeinde aufzuweisen hast? Oder wenn du viele Artikel oder viele Bücher geschrieben hast? Oder wenn du viel geleistet hast? Die Jünger waren gehorsam. Und dieser Gehorsam führte unmittelbar zu Erfolg. Der Jesus möchte keine großen Leistungen sehen. Er möchte, dass du treu bist, dass du das, was er dir anvertraut hat, was du erkannt hast, was gut und richtig ist in deinem Leben, dass du das tust. Das kann was ganz Einfaches sein. In der Stille zu Hause, in deiner Familie. Ja, wenn Frauen, jetzt komme ich wieder auf das Thema, heißes Thema, aber wenn Frauen ihr Leben in andere Leben investieren, gibt es etwas Wertvolleres? Wollt ihr wirklich glauben, Siemens ist wertvoller als das? Wenn du in Treue, weil das Leben für Christus, das findet im einfachen Leben statt. Ja, das sind ja die großen Missionare, die irgendwann mal die Welt für Christus erobert haben. Wahre Treue findet bei dir zu Hause, ja, im Ahornweg statt. Ja, oder im Birkenweg oder in der Waldstraße. Im täglichen Leben. Erfolg in der Nachfolge ist Treue oder Erfolg in der Nachfolge ist Gehorsam. Aber noch ein zweites. Schaut mal, die Jünger haben sich die ganze Nacht gemüht und haben nichts gefunden, weil sie im Eigenwillen gehandelt haben. Dann hat der Herr Jesus ihnen einen Auftrag gegeben, dann tun sie das und was passiert? Sie können das Netz vor Fischen fast nicht ziehen. Ja, das Boot beginnt wahrscheinlich fast zu sinken. Ja, ist übergroß, was ihnen geschenkt wird. Aber ich bitte euch, genau hinzuschauen. Der Herr Jesus hat nicht gesagt, jetzt mal alle zurück und jetzt springen die Fische filetiert und gebraten in das Boot. Das war jetzt das andere Extrem. So funktioniert die Nachfolge nicht. So auf die Art, ich lehne mich jetzt zurück und ich warte mal, ich harre mal der Dinge, die Gott jetzt in meinem Leben tut. Ihr lacht darüber, aber versteht ihr, sie mussten gehorsam sein und im Gehorsam genau das getan, was Gott ihnen wirklich in dem Moment sagte, haben sie diesen erfolgreichen Fischfang gehabt. Ihr lacht darüber, aber ihr Lieben, die christliche Lehre von der Nachfolge ist durchzogen mit einem falschen Passivismus, mit einem falschen Passivismus. Es gibt ganz viele Bücher, auch heute noch, aktuell, die so fast ein buddhistisch-hinduistisches Denken verbreiten. Du musst dich nur selbst entäußern. Du musst selbst nur zurücktreten. Du musst selbst nur ganz passiv sein. Und Herr Jesus macht dann alles in und durch dich. Das steht aber nirgendwo in der Bibel. Das sind Ideen, die gibt es schon seit der frühesten Christenheit. Aber das ist nichts Biblisches. Ja, Charles Finney hat das im Anfang des modernen Christentums wieder sehr hoffähig gemacht. Oder ein anderer Name, gut, es ist euch vielleicht eh nicht so ein Begriff, weil das eher aus dem Englischen kommt. Hannah Withall Smith mit ihrem Mann hat dieses sehr, sehr bekannte Buch, was Christen sehr stark geprägt hat, The Christian Secret of a Happy Life, geschrieben. Das ist schon über 100 Jahre her. Aber in diesem Heiligungsverständnis muss ich mich nur ganz passiv hingeben. Ja, bloß nicht dem Herrn Jesus in die Quere kommen. Ja, ich muss mich fast entäußern. Ich muss mich zurücklehnen und dann kann Christus durch mich wirken. Ihr Lieben, ich weiß genau, von was ich spreche. Ich habe eine Bibelschule besucht, die ich als eine ganz feine Jüngerschaftsschule bezeichne. Weil wir haben die Bibel wirklich sehr gut kennengelernt und den Herrn Jesus lieben gelernt in diesen 9 Monaten oder 10 Monaten. Das war in meinem anderen Leben fast, vor über 20 Jahren. Aber die Fackelträger haben leider durch Major Ian Thomas dieses Christus in dir Dynamik des Lebens. Die haben genau diese Higher Life oder Keswick'sche, das sind alles Fachbegriffe, die kennen wir nicht so gut, oder Quietismus, kennen wir auch nicht, das sind alles, was die Theologen sich als Begriffe dafür ausgedacht haben, aber auch wenn wir die Begriffe nicht kennen, oder die Quäker, die habt ihr mal kennengelernt, oder? Das war das Gegenteil von den Stuttgarter Pietisten, ja, von den Schwaben. Lehn dich zurück und lass Christus alles in dir wirken. Sei ihm bloß nicht im Weg. Du kannst nichts. Du bist nichts. Ja, du störst ihn nur in dem Leben in dir und durch dich. Das finden wir heute noch in moderner christlicher Literatur. Aber ihr Lieben, das ist nicht richtig, das ist nicht ausgewogen. Paulus schreibt zum Beispiel in den Galatern, lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Oder lasst uns nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute tun, besonders den Hausgenossen des Glaubens. Ja. Also ohne jede Frage ist Einsatz in der Nachfolge gefragt. 1. Korinther 9 kennt ihr diesen Abschnitt, wo Paulus den christlichen Lauf wie einen Wettlauf beschreibt, wo man Einsatz zeigen muss. Ja, wisst ihr nicht, dass welche in der Rennbahn laufen, alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Oder Hebräer 12. Wir sollen jede Bürde und jede leicht umstrickende Sünde ablegen und auf ihn schauen und den betrachten, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er ermahnt dann, der Hebräerbriefschreiber ermahnt dann, ihr habt der Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Versteht, wenn wir sagen, wir müssen passiv sein im Sinne von Christus gibt mir die Kraft, dann ist das richtig. Ja, wenn wir sagen, ich muss mich um ihn drehen, ja, er nur ist mein Leben, dann ist das richtig. Aber nirgendwo werden wir als Christen aufgefordert, als passive Zuschauer an der Seitenlinie zu stehen und zu schauen, wie Christus sein Werk verrichtet. Da stimmt was nicht. Ja, er tut das Werk durch dich. Ja, wir sollen, das ist das Problem dieser Quietismus, ja, könnt ihr euch ruhig mal merken, Pietismus, Quietismus, auf Englisch quiet, also sei nur still. Dieser Quietismus, der tut so, als sollst du deinen Willen, deinen Verstand dabei ablegen und Christus wirkt in dir. Oder ich gebe dir ein Beispiel, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Mensch, ich habe da ein massives Problem in der Nachfolge, kämpft damit was und du fragst ihn, was hast du getan bis jetzt? Und er sagt zu dir, ja, ich habe dafür gebetet. Die Antwort ist richtig. Ohne Gottes Kraft, ohne dafür, dass wir beten, dass er uns hilft, passiert gar nichts. Okay? Aber wenn das das Einzige war, was er dagegen getan hat, das Einzige, dann ist es ein massives Problem. Ihr Lieben, wir sollen nicht unseren Verstand, unseren Willen ablegen, wir sollen unseren Verstand erneuern. Wir sollen richtig denken. Wir sollen richtige Ziele im Leben ansetzen, anziehen. Wir sollen das, was Gott möchte, selbst wollen. Da ist mein Verstand, da ist mein Wille Teil davon. Ich soll mich nicht entäußern und einfach wie ein Roboter gebraucht werden mit einer Gehirnwäsche und einem fremden Programm. Ja, ich soll wissen, was er möchte. Und dann soll ich das tun um seinetwillen und ihm bitten, dass er mir die Kraft dazu schenkt. Das ist gesunde Nachfolge. Nun gut, geistlicher Einsatz bedeutet, dass mein Wille mit Gottes Wille in Übereinstimmung kommen muss. Geistliche Nachfolge heißt, ich muss meinen Sinn erneuern. Nachfolge bedeutet nicht, sich zurückzulehnen und zu warten, dass Gott gebratene und filetierte Fische in das Boot zieht. Nachfolge bedeutet, den Willen Gottes zu erkennen und im Gehorsam zu tun. Und das geschieht tatsächlich nachher, und das sieht man auch hier deutlich in diesem Beispiel, das geschieht in Jesu Kraft. Der Erfolg kommt nachher von ihm. Er schenkt das Wollen, er schenkt das Vollbringen, aber ich muss was tun? Ich muss mein Heil mit Werken ausstatten. Wer das nachlesen will, da stehen diese zwei, dieser Kontrast direkt nebeneinander. Philipper 2, die Verse 12 und 13. Lasst uns aufs Ende zugehen. Noch ein Wort zu Petrus. Was macht Petrus, nachdem er gesehen hat, ja, der Jünger, der ihn liebt, den Jesus liebte, das war die Umschreibung für Johannes, also den Autor des Buches. Ja, und der flüstert dem Petrus ins Ohr, hey Petrus, es ist der Herr. Und was macht Petrus? Der sagt nicht, kommt, Boot rum, lasst uns zu ihm hinrudern. Der lässt sie alle stehen und liegen mit dem sinkenden Boot und schwimmt rüber. Das ist typisch Petrus. Das ist typisch Petrus. Wisst ihr, unsere Persönlichkeiten sind sehr unterschiedlich. Da gibt's manche, die laufen immer drei Schritte voraus, ja, und laufen dem Herrn Jesus immer mit der Nase in den Rücken. Dann bist du Petrus. Und es gibt andere, die hinken alles hinterher. Wenn es nur solche gäbe, da würden manche Gemeindehäuser in 60 Jahren nicht gebaut. Ja, dann dauert es nicht 6 Jahre, dann dauert es vielleicht 60 Jahre und es wird nicht fertig. Persönlichkeiten sind unterschiedlich. Und der Petrus hat eine feine Persönlichkeit. Der Jesus hat die gebraucht nachher, diese Persönlichkeit. Und in der Persönlichkeit springt er aus dem Boot und ist mir ganz egal mit euren Fischen. Ja, toller Fang, schön für euch, aber ich will bei meinem Herrn sein. Ja, wir können nicht so viel davon, weil wir keine Zeit mehr haben, aber schaut Petrus an. Und ihr könnt viel von dieser einfachen Natur lernen, die ihren Herrn wirklich von Herzen geliebt hat. Ja, der war nicht splitternackt, das war so üblich beim Fischen haben die sich fast ausgezogen, dann kann dort nichts mehr nass werden. Und es war harte Arbeit und da ist es warm. Ja, das liegt sehr tief und je tiefer du gehst in Israel, umso wärmer wird's. Ja, und das war der Respekt. Ja, das war noch damals richtig, dass Männer sich komplett bekleidet haben, wenn sie sich gegenübergestanden haben. Und er hat sich angezogen, um ins Wasser zu springen. Ja, aus Respekt vor seinem Herrn. Aber er wollte nichts sehnlicher als bei seinem Jesus sein. Wir haben keine Zeit dafür, aber da steckt noch mehr drin und das behandelt der Nächste, der predigt. Der Grund, warum Petrus so aufgeregt und mit großem Drang und Druck und schnell ins Wasser springt, um bei seinem Herrn zu sein, ist der, was er mit seinem Herrn vorher erlebt hatte. Ihr wisst das, die Verleugnung. Ja, Petrus hat ihn bitter, bitter verleugnet. Und was hat Herr Jesus getan? Genau das Gleiche wie bei dem Fischfang. Er hat es A vorausgesagt, dass das passieren wird, und er hat ihm vergeben. Er wusste das, um ihm einfach zu zeigen, Petrus, du hast es nicht. Ja, du kannst es nicht. Aus deiner eigenen Kraft. Ja, du sollst gehorsam sein. Nicht das andere Extrem. Nicht Quietismus, aber auch nicht Pietismus. Ich allein, ja, ohne den Herrn. Ja, das war ein bisschen eine falsche Zusammenfassung, aber das war das andere Extrem. Der Herr Petrus wollte bei seinem Herrn sein. Warum 153 Fische, das lassen wir jetzt mal aus, weil ich habe keine Erklärung dafür. Und vielleicht ein letztes Wort, zusammenfassend, zu dem Herrn selber. Ihr Lieben, das ist das dritte Mal, dass der Herr Jesus den Jüngern seit der Auferstehung begegnet. Und wir konnten lernen in diesem Abschnitt, nicht mein Einsatz, nicht meine Stärke, aber trotzdem Gehorsam führt zu christlichem Erfolg, wenn du so willst. Der Herr wirkt in Verbindung mit uns, das ist das Geheimnis der Nachfolge. Er befähigt uns, aber wir müssen im Glauben gehen. Das können wir hier in dem Text sehen. Nachfolge bedeutet nicht, sich zurückzulehnen und auf Gottes Wirken zu warten, sondern Gottes Willen erkennen und unseren Willen an seinen Willen anpassen. Eigenwille führt zu Ungehorsam, habt ihr gesehen bei ihnen? Ungehorsam führt zu Misserfolg und Misserfolg führt zu Ferne, zu Gottes Ferne. Die waren bei ihrem Herrn nicht nahe. Unterordnung führt zu Gehorsam, Gehorsam zu Erfolg, im christlichen Sinne, nicht große Zahlen, und Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber ich will zum Abschluss nur auf eins hinweisen. Ihr sollt nicht nur euch dabei sehen, sondern wie der Herr ist. Es ist der Herr Jesus Christus, der schon wusste, was seine Jünger machen werden. Es ist der Herr, der schon wusste, dass sie wieder zurückgehen in ihre alten Berufe, in ihre alte Umgebung, in ihr altes Boot steigen. Dass sie ihm den Rücken zuwenden werden. Und jetzt versetzt euch noch ein letztes Mal in seine Lage. Was war sein Auftrag, als er hier auf diese Welt kam? War es nur, in Anführungszeichen, sein Leben zu geben, um Sühnung zu erlangen für meine Schuld? Ich sage das mal fast ketzerisch, das hätte man auch an einem Wochenende erledigen können. Verstehst du das? Ein Wochenende hat 3 Tage, kann man kommen, sterben, im Grab liegen, auferstehen und wieder zum Vater gehen. Das kann man auch an einem Wochenende machen. Der Herr Jesus hat ein ganzes Leben hier gelebt, um zu zeigen, wie der Vater wirklich ist. Wir haben gerade in der Seelsorge haben wir so viele, auch junge Menschen, die haben Vertrauen zum Herrn Jesus, weil er sein Leben für sie gegeben hat, aber haben Angst vor einem Vater. Da stimmt was nicht. Das ist im Anfang schizophren. Ja, das ist ein bisschen hart, der Ausdruck, aber es trifft die Diagnose ein Stück weit. Weil wer mich sieht, sagt der Herr Jesus, der sieht den Vater. Wenn du traurig bist, dass du nicht so treu bist, wie du es vielleicht sein solltest, wenn du traurig bist, dass du oft daneben gehauen hast in deinem Leben, weißt du, mit wem du es zu tun hast? Mit einem Herrn, der dich kennt, der dein Herz kennt, der das wusste, dass das passiert, der nie überrascht ist und nie enttäuscht ist und der sogar nachgeht, der dir nachgeht. Schaut, wenn euch das zu hart war mit diesem am Wochenende mal kommen und sein Leben für uns geben, dann hätten wir ja sagen können, okay, Auferstehung und direkt zum Vater. Das wäre doch fair gewesen, oder? Jetzt hat er so viel hier gedient, 33 Jahre vermutlich und 3 Jahre im vollzeitlichen Dienst. Nach der Auferstehung wäre es doch höchste Zeit gewesen, zum Vater zu gehen. Und was macht der Herr? Er macht es nicht. Es gibt immer noch diese Zwischenzeit und über ein Dutzend Mal begegnet er Menschen, um ihnen zu zeigen, wer er wirklich ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Herr ist derjenige, der den glimmenden Docht nicht auslöscht. Der Herr Jesus Christus oder der Vater ist derjenige, der das geknickte Rohr nicht abbricht. Er kennt dich. Er rechnet mit deiner Schwachheit. Und das genau ist unser Trost. Das ist unsere Stärke. Dass ich wirklich von Herzen sagen kann, du weißt, wie ich bin nackt vor dir. Ich kann nichts verbergen. Du weißt sogar, wie ich dich in Zukunft noch enttäuschen werde. Aber das ist nicht der Grund, warum du mich liebst. Der Grund ist dein Wesen. Weil du nachgehst. Weil du trotzdem liebst. Und das ist die Lektion, die wir hier vom Herrn Jesus lernen können. Oder die zwei großen Lektionen. Ja, wir sollen gehorsam sein. Ja, wir sollen unseren Einsatz bringen. Nicht aus Angst, sondern aus Dankbarkeit. Aber demgegenüber steht ein Herr, der sich schwachen, zweifelnden Jüngern zuwendet, sich nicht enttäuscht von ihnen abwendet, der nachgeht, der barmherzig ist, der langmütig ist, der gnädig ist, der ein Hirtenherz hat und der treu ist und der sie versorgen will. Er ist derjenige, der den glimmenden Docht nicht auslöscht und er ist derjenige, der das geknickte Rohr nicht abbricht. Amen. Wir schließen den Gottesdienst mit einem Lied. Lasst uns vorher noch beten und der Rainer sagt uns dann das letzte Lied an und dann ist es zu Ende. Lasst uns aufstehen und ihm danken. Herr Jesus Christus, wir wollen dir heute Morgen einmal mehr für dein Wesen danken. Danke, Herr, dass du uns Menschen kennst. Du kennst uns besser als wir uns selbst. Du kennst unser Herz. Und trotzdem hast du dich nicht abgewendet, im Gegenteil, du hast dich zugewendet. Mit deinem ganzen Leben, du bist sogar Mensch geworden, um dein Leben für uns zu geben. Und du rechnest mit unseren Schwachheiten, du rechnest mit ja, unseren Schwierigkeiten, mit unseren Zweifeln, selbst mit unserem Unglauben. Danke, Herr, dass wir dich bitten dürfen, hilf unserem schwachen Glauben. Danke, dass wir auf einen Herrn treffen, der nicht hoch erhaben ist, der weit entfernt ist, der sich nicht nahen lässt, sondern den barmherzigen Herrn, Herr, der vom Thron herabgestiegen ist und der bis zum heutigen Tag die Male unserer Versöhnung in seinen Händen und Füßen trägt. Wir wollen dich darüber loben und preisen und dich wirklich lieben als Antwort auf deine Liebe. Amen.